Lesen ist schwul. Der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Yeah.
Juhu. Wir sind im Monat.
Heute ist Valentinstag.
Ja.
Monat der Liebe.
Happy Valentinstag.
Happy Valentinstag.
Auch das war du, ein Gay-Kiss für euch zu Hause.
Happy Valentinstag, Captain.
Captain wünscht Happy Valentinstag.
Er knutscht nicht zurück. Denn er ist ein Mann. Wir haben die letzten 4 Wochen. Es ist sehr irritierend. Ich möchte immer noch sagen, wir haben den letzten Monat. Aber
ja,
dadurch,
den letzten Monat,
jetzt,
seit, also ein Monat ist vergangen seit der Folge.
Ja, diesen Monat. Es ist, das hat sich jetzt alles hin und her geschoben, weil Kalender blöd sind und manchmal halt Monate nicht exakt 4 Wochen sind, sondern
manchmal
eben so verschoben.
Oft. Immer eigentlich.
Ja. Nee, manchmal, es gibt so ein paar Monate, es gibt, im Februar gibt es manchmal die Möglichkeit,
ja, aber nur
dass
der
Monat
ist
wirklich
nur der Februar.
Perfekt der erste am Montag und dann der letzte, das ist wirklich, das ist die schönste Zeit des Jahres. Wenn das passiert, tut's nie. Auf jeden Fall führt das dazu, dass wir jetzt
das
nicht mehr
so... Das ist die schönste Zeit des Jahres. Nie.
Auf jeden Fall führt das jetzt dazu, dass wir jetzt nicht mehr sagen, wir haben diesen Monat gelesen.
Wir haben die letzten 4 Wochen gelesen.
Exakt.
Und wenn wir letzten Monat sagen, dann meinen wir nicht den Februar oder den,
den
Januar,
Kalendermonat,
sondern wir meinen
sondern
die letzten
Wochen.
4 Wochen.
Anyhow, so. Wir haben die letzten 4 Wochen, unter anderem im Januar und im Februar, viel gelesen.
Aha, wann denn nur?
Ich sage ja, unter anderem Januar und Februar. Also im Januar und Februar, die 4 Wochen waren aufgeteilt zwischen die... Wurscht,
das
egal.
Ist eine UA. Das ist im Januar und Februar.
Egal.
Lena unter anderem, ja. Leichte Wortschwierungs...
Es ist ansteckend.
Wortschwierungsfindigkeiten.
Yep, es ist ansteckend. Oh no. Gleich fängt der Captain auch noch an, rückwärts zu schnurren.
Buckle up, everybody. Fang einfach an, Lena.
Ja. Ich habe 5 Bücher gelesen in den letzten 4 Wochen.
Ja.
Ich fange an mit Piranesi und dann musst du vielleicht tauschen, weil das hast du auch gelesen. Wir haben unser eigenes kleines Community-Buch gemacht, ohne euch, Edgy Badge. You were not invited. Und zwar habe ich das schon, ich folge einem Booktuber schon sehr lange, Jack Edwards heißt er, große Empfehlung an dieser Stelle. Ich mag seine Videos sehr gerne.
Most followed person
on Goodreads. The Dream. Nein, und er hat Piranesi, ich weiß nicht so ganz, er spricht es immer Piranesi aus.
Ja, wir haben es auf Englisch gelesen, deswegen.
ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar
nicht. Haben wir schon mal erwähnt, dass wir beide Englisch studiert haben?
Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das schon übersetzt wurde ins Deutsche. Ha. Also es kann sein, dass man es auch einfach nur auf Englisch lesen kann.
Bullshit, du warst es sehr wohl, du hast im Buchladen noch geschaut, wegen der Groß- und Kleinschreibung.
Stimmt, nein, es war ein anderes Buch, mit dem ich es gerade verwechselt. Stimmt, wichtige Stelle für später. Genau, oh stimmt. Stimmt, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Auf jeden Fall, Piranesi, whatever, von Susanna Clark.
Sie.
Dieser Booktuber empfiehlt das sehr, sehr häufig und sagt, das ist eins seiner Lieblingsbücher und er fand das ganz toll. Also dachte ich mir, das muss ich auch lesen. Und
Let's
ich habe
go.
Es gelesen und war die ersten 40 Seiten ein bisschen irritiert, weil nicht viel passiert ist.
Ja.
Und ich hatte, es ist so eins dieser Bücher, wo die ersten 20 Seiten einfach nur Pressezitate sind und wie toll dieses Buch ist. Und ich war so, okay. Und da stand ganz oft, it's basically a crime story.
Ja.
Und es war am Anfang noch nicht so crime.
Du hast sie gelesen, Holly?
Ich skippe da immer drüber. Ja, ich habe sie überflogen, aber trotzdem bleiben die Augen ja manchmal an so Wörtern hängen. Hm. Das war unter anderem crime.
Ja, er braucht am Anfang ein bisschen, ich würde einfach klein mit einsteigen.
Ja,
er braucht, sie.
Ja.
Die Autorin. Es wirkt wie ein Buch, dieser Mann.
Ja, aber das finde ich sehr krass. Also der Erzähler ist ein Mann.
Ja.
Aus seinen Tagebüchern sozusagen.
Sie braucht am Anfang eben diese 40 Seiten, bis sie mal erklärt hat, wie die Welt funktioniert, weil die Welt ist ein Haus.
Ja. Und ich finde, im Vergleich zu manchen Fantasy-Büchern, es ist nicht so trockenes Worldbuilding. Also es ist nicht so ellenlange Beschreibungen einfach,
nee,
wie
das
die
nicht.
Bäume aussehen und so. Sondern es sind, also das Buch ist aufgebaut wie Tagebucheinträge von diesem jungen Mann, der von dem anderen Dude, mit dem er so in diesem Haus chillt, Piranesi genannt wird.
Sie.
Und
er nennt den anderen nur Other. Und dieses Haus ist die ganze Welt. Dieses Haus hat 3 Stockwerke.
Mhm.
Unten ist Wasser, oben ist Himmel, in der Mitte ist manchmal Flut und manchmal Ebbe und es ist unendlich.
Und es sind ganz viele Hallen.
Ganz
also
viele
es sind
Hallen.
Gänge mit so Hallen und einzelnen wie so Art Zimmern.
Genau.
Und
wo verschiedene Statuen drin sind.
Genau.
Dann
Vögel, Fische, Wolken.
Und da geht ihr halt, er geht halt so rum und erforscht das alles auch für The Other in Auftrag quasi. Yes. Alles, was er hat an Besitztümern, hat er von dem anderen geschenkt gekriegt.
Ja.
Weiß aber weder, wo der das her hat, noch wie man an sowas rankommt. Seine Hypothese, finde ich ganz toll, dass er denkt, ja, er selber ist ja wahnsinnig gut im Fischen, mhm, und so, also er kann sich selber versorgen, aber The Other kann das nicht und deswegen wird der gibt andere vom Haus versorgt.
Ja.
Wo ich mir denke, es ist wahnsinnig süß, die Erklärung, aber es ist so, der andere hat dir Schuhe geben und Vitamintabletten, die du brauchst. Warum gibt das Haus die dir nicht einfach selber?
Ja, das finde ich auch so lustig, so nach dem Motto, ja, also ich angel halt jeden Tag und fisch da so und muss mir halt meine eigenen Fische auseinanderlegen und braten. Und
zwischendurch hat er schon überlegt, ob man sie aus Seaweed so Socken basteln, ja, kann.
Das und das Haus ist einfach nett zu dem anderen, weil er das halt nicht alleine hinbekommt. Ich bin so, du kriegst es offensichtlich auch nicht easy peasy alleine hin. Naja, auf jeden Fall.
It's capitalism.
Nein, auf jeden Fall lebt er da so in diesem Haus und
das dauert logischerweise ein bisschen, bis das alles einmal erklärt ist.
Und dann passieren irgendwie immer mehr so kleine Sachen, wo man sich denkt, huh,
weird,
suspicious. Und dann, ich weiß, es, gefühlt hat es so 10 Seiten gebraucht und dann war ich hooked.
Ja.
Dann war es so spannend, weil man dann mit ihm gleichzeitig herausfindet, was dieser Ort ist, wieso er da ist, was der andere ist. Sie bemerken dann auch, irgendwie eine andere Person ist auch noch in diesen Hallen, die nicht, ja, dauerhaft da ist oder vielleicht doch. Und der andere warnt ihn vor dieser dritten Person und sagt, die ist gefährlich. Es ist extrem spannend und ich hätte es, ja, nicht gedacht. Ich,
ja,
hätte es nicht gedacht.
Es ist ein wahnsinnig kurzes Buch, irgendwie nur 170 Seiten oder so.
Noch weniger, glaube ich, 120 oder so. Sehr kurz.
Und es geht quasi damit los, dass der andere Piranesi erzählt, dass er vergesslich ist.
Mhm.
Dass er Dinge vergisst. Und er ist so, hä? Ich habe alle diese Hallen durchnummeriert, die Vorhallen, die Treppen. Ich weiß alles immer. Und er ist so, ja, du vergisst nie über dieses Haus, aber du erzählst mir das, was du gerade erzählt hast, jetzt schon zum 5. Mal. Und dann begibt er sich quasi auf die Suche in seinen eigenen Aufzeichnungen, mhm, wo er Dinge vergessen hat und was da los ist und findet dann quasi raus, wer er selber,
mhm,
ist und wer der andere ist.
Mhm.
Und wer die dritte Person ist.
Ich fand's ganz, ganz toll.
Es ist wirklich, man muss sie drauf einlassen.
Aber ich finde, es braucht nicht so lange, bis man dann reinkommt.
Das nicht. Aber ich finde, das ist ein perfektes Buch, das man in einem durchliest.
Ja. Ja.
Also so wie ich das mache mit E-Books, dass die zum Einschlafen zu lesen,
nein,
das ist damit ein bisschen ungünstig.
Weil man auch vergisst, wo man war.
Ja,
und
genau.
Es sind sehr viele Namen, die dann irgendwann auftauchen.
Ja,
ja, voll.
Also ich würde das echt empfehlen, für so eine Zugfahrt ballert es das mir durch.
Es hat, ja, wirklich Spaß gemacht. Weswegen wir wissen, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Was mich sehr interessiert hat, im englischen Original sind ganz viele Nomen groß geschrieben. Also zum Beispiel das Haus ist groß geschrieben, der andere ist groß geschrieben, die Hallen sind groß geschrieben. Also viele Wörter oder Nomen, die mit dem Haus zu tun haben. Und wir hatten uns gewundert beim Lesen, wie sie das wohl in der deutschen Übersetzung machen.
Also weil da ja alle Nomen groß geschrieben werden. Für die Leute, die nicht wissen, wie deutsche Rechtschreibung funktioniert. Ich habe das studiert, kein Problem.
Und dann war ich in einem Buchladen und habe es auf Deutsch gefunden. Das Cover im Deutschen ist wahnsinnig hässlich. Es tut also
sad.
Schlimm. Naja, auf jeden Fall schreiben sie da einfach die Artikel groß.
Ja.
Also zum Beispiel das Haus ist dann das D groß geschrieben.
Makes
und dadurch
sense.
Ist sozusagen dieses Muster übertragen, aber nicht eins zu eins. Ich habe schon wieder sozusagen gesagt, das ist fürchterlich. Ich habe jetzt schon dreimal bemerkt, dass ich es gesagt habe. Sozusagen Counter in den Kommentaren könnt ihr gerne machen, dass ich sehe, wie erschreckend oft ich dieses Wort sage. Ich versuche es mir abzugewöhnen.
Ja,
top. Piranesi Susanna Clark, ich fand's ganz toll.
Ja.
Hatte viel Spaß
damit. Ich glaube, ihr habt 4 von 5.
Ich glaube, ich
Sterne
auch.
Geben.
Vielleicht sogar 5 von 5, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ja. Ich habe gelesen, ihr habt fast nur auf dem E-Reader gelesen.
Ja, same.
Den Monat. Weiß nicht genau, warum das so ist, aber...
Ich denke, die Marke ist es nicht gesponsert. Ich trinke einen Schluck aus einem nicht identifizierbaren Limonadenglas. Flasche.
Hey, wenn ihr Getränkehersteller seid und ihr wollt diesen Podcast sponsern, sagt Bescheid, wir lieben Spaßgetränke.
Wir sind Spaßgetränke-Girlies.
Ich habe gelesen den Thriller Don't Believe It von Charlie Donnell,
glaube ich, oder so.
Donnelly.
Ah ja.
Egal. Den habe ich auf jeden Fall gelesen. Und es ist, also wer mich kennt, wer schon länger zuhört, weiß, ich lese einfach einen Thriller nach dem nächsten und ich höre einen Thriller nach dem nächsten. Deswegen bin ich relativ schwer zu beeindrucken, was Thriller angeht. Und der ist solide. So 3 von 5. Es ist spannend, toll. Es ist so einer von denen, wo man quasi am Anfang die Mordszene mitkriegt und dann quasi die ganze Zeit schon weiß, die Person war es nicht. Und wir haben quasi, der Epilog ist der Mord, der passiert. Der Prolog ist der Mord, der passiert. Und dann geht es um eine Journalistin, die eine Doku macht über diesen Mord von vor 10 oder 20 Jahren. Ich glaube 10. Und verhaftet worden ist damals die Freundin des Toten. Die behauptet felsenfest, seitdem sie war es nicht. Und die hat das auch die ganze Zeit schon behauptet, dass sie das nicht war. Und dann macht die da so eine Doku und die macht diese Doku so, dass sie quasi...
Aber die Journalistin und die Freundin sind unterschiedliche Menschen.
Ja, 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 okay. Genau. Die Journalistin macht die Doku wie bei Only Murders in the Building, die diesen Podcast machen. Also sie forscht jede Woche und dann ist jede Woche Freitag, kommt in der Doku, was die Woche rauskommt. Und es ist so ein wahnsinniges Risiko für diesen Sender, weil man weiß ja natürlich nicht,
einfach nicht so das Klügste, was rauskommt,
wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ja. Sie brauchen halt natürlich dringend was irgendwie wahnsinnig spannend ist und was neue Leute daherbringt und so.
Aber ist dann ein Fall, der vor 10 Jahren geschehen? Naja, ich halte mich, also naja,
redaktionell hätte ich da ein paar Anmerkungen.
Ja, aber das ist, finde ich, auch das Spannende, dass wir halt in diesen Redaktionssitzungen und so mit drin sitzen, wo dann natürlich auch dieser eine Typ ist, der dann so neidisch ist, weil das dann natürlich erfolgreich ist. Aber sie weiß halt, wenn sie beweisen kann, dass es das Girl nicht war und sie sagt, sie hat eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis und sie weiß, sie war es nicht, dann kann sie quasi sagen, dieses Mädel ist nicht nur 10 Jahre umsonst im Gefängnis gesessen, sondern ja auch noch in der Karibik, also im Ausland. Die sind im Ausland im Gefängnis, weil der Mord im Urlaub passiert ist.
Lol. Okay.
Das heißt, da ist quasi ein ganzer Country on the line. So. Und das ist natürlich dann nochmal extra spannend, dass sie behaupten können, dass die ausländischen Polizeibeamten nicht richtig gearbeitet haben und dass da im Gericht nicht richtig gearbeitet worden ist. Und so, das finden die Leute natürlich wahnsinnig spannend.
Is it racist though?
Na, okay. So habe ich es zumindest nicht gelesen.
Die in der Karibik, die sind zu faul, die machen es nicht richtig.
Ich weiß ja gar nicht, ob es Karibik ist. Es war auf jeden Fall im Urlaub. Ich habe schon wieder vergessen, welches Land es ist. Naja, auf jeden Fall, den Plot-Twist habe ich kennen sagen, was soll ich sagen, aber gar nicht... weil es in der Geschichte Hints drauf gibt, sondern weil ich einfach wirklich mittlerweile auswendig weiß, wie so ein Thriller aufgebaut ist und so diese Dramenregeln ständig im Kopf hab, dass wenn auf der Bühne eine Waffe ist, dass damit geschossen werden muss.
Wie heißt das? Das hat einen Namen. Die Gun.
Das weiß ich nicht.
Das hat einen Namen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt.
Ich sprich dir nicht ab, dass das
nee,
so ist.
Nee, überhaupt nicht. Ich komme auch nicht drauf.
Genau. Aber an sich habe ich das... ganz toll gefunden, kann man gut durchlesen, kann man in der Bib ausleihen in Regensburg oder bestimmt in viele andere.
Immer, wenn ich nach neuen Büchern suche in der Bücherei-App,
ja.
Dies ist die reguläre Libby-Menschen an dieser Stelle, ist bei Büchern, die verfügbar sind, also ich gehe dann auf jetzt verfügbar und auf Bücher, es ist immer das allererste Buch, was mir angezeigt wird und ich verstehe es einfach nicht, weil wir haben es ja schon ausgeliehen, also wir teilen uns ja diesen Ausweis. Das Handy müsst ihr eigentlich wissen.
Nein, wir haben ihren eigenen Ausweis.
Naja, ich habe einen für Berlin, du hast einen für Regensburg und wir lesen uns die Bücher dann nur vor. Das ist ja auch, wenn ich jetzt hier ein Buch in der Bücherei ausleihen würde und es dir geben würde. Naja, okay, höchst illegale Aktivitäten.
Ja, ich glaube, ich habe es gelesen, weil es einfach immer ganz oben war.
Ja, aber wieso ist das denn immer noch da oben? Das verstehe ich nicht. Das muss die App, das, also, das ist nicht. Doch vom Algorithmus irgendwie doof, dass es mir die ganze Zeit Bücher vorschlägt, die ich schon gelesen habe. So, ich habe irgendwo Katzenhaare.
Naja, wenn du die nach Beliebtheit sortierst, was ich zum Beispiel immer mache,
naja,
dann ist es ja trotzdem ganz oben, auch wenn du das schon ausgeliehen hast.
Aber es ist trotzdem irgendwie unsinnig von der App her. Also
von der
App her. Dass das trotzdem noch oben ist.
Also solider Thriller, 3 von 5.
Was will man mehr?
Ist jetzt nicht atemberaubend gewesen, aber passt schon.
Es hat war.
Ja. Ich muss mir schnell nachschauen, was ich als nächstes gelesen habe, dass ich in der Reihenfolge nicht durcheinander komme. Als nächstes habe ich gelesen, Monique bricht aus von Edouard Louis. Das war sehr aufregend.
Wie bist du zu diesem Buch gekommen, Lena? Erzähl doch mal.
Ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen von einer Person, die meinte, huhu, ich mache gerade mein Volontariat beim Fischer Verlag und höre euren Podcast LG an dieser Stelle. Und hab gehört, dass du großer Edouard Louis-Fan bist. Wir suchen gerade nach queeren BuchbloggerInnen, die sein neues Buch rezensieren wollen. Hättest du Interesse? Und ich habe laut geschrien und gesagt, auf jeden Fall. Deswegen durfte ich sein neuestes Buch lesen, bevor es überhaupt rauskam.
So cool.
Ah!
So cool.
Und es ist natürlich großartig. Es ist Edouard Louis. Ich habe überall Katzenhaare. Ich soll vielleicht auch aufhören, ihn zu streicheln, aber ich kann nicht.
Du machst halt auch ständig, bläst dir dich selber ins Gesicht quasi.
Vor allem, ich habe ihn vor 2 Wochen noch gebürstet. Man merkt, es wird lang.
Vor 2 Wochen? Als ob das irgendwas.
Ja, okay, es war nicht ganz 2 Wochen. Egal, man merkt, es wird Frühling. Er hart wieder wie Sau. Anyhow. Dieser Typ, Edouard Louis, ich finde alles, was er schreibt, toll. Man ist mittlerweile auch, dadurch, dass er sehr, eigentlich alle seine Bücher autobiografisch sind, ist man mittlerweile schon so die Characters gewöhnt. Es ist auch nicht so gut, dass seine Bücher ja so ein bisschen wie so eine Reality-TV-Serie werden. Also ich hatte da auch, als ich das Stück in Berlin gesehen habe und er sozusagen die Hauptrolle in seinem eigenen Roman, in der Adaption seines Romans gespielt hat, hatte ich auch so mehrmals den Punkt, wo ich mir dachte, ist das gesund, zu Schauspielern, also sein eigenes Leben zu Schauspielern sozusagen, wenn man es selbst erlebt
das hat. Das fragst du mich?
Nee.
Fair.
Die exakt das gleiche
Fair.
Hauptberuflich.
Aber also, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du die lustigen Geschichten deines Lebens erzählst, als wenn du die tiefen Familientraumata rausholst.
Ja,
das finde ich auch funny, weil ich werde schon wahnsinnig oft gefragt, was meine Eltern dafür halten, dass sie die manchmal erwähnen. Und ich bin sehr wohlwollend meinen
Aber
Eltern
darum,
gegenüber
darum
im Programm.
Aber darum geht es auch in Monique nicht aus. Das ist mega spannend. Also ich habe das Gefühl, das Buch ist generell so ein bisschen so wie so ein Meta-Kommentar zu Die Freiheit einer Frau.
Also das sollten wir schon die anderen so ein bisschen gelesen haben.
Ich glaube, es hilft. Also Die Freiheit einer Frau handelt ja über seine Mutter und der Anlass, Monique bricht auszuschreiben, er wollte eigentlich über seinen Bruder schreiben und dann ist seine Mutter zu ihm gegangen und meinte, die Freiheit einer Frau ist jetzt schon länger her und ich habe mich seitdem voll verändert. Schreib doch jetzt nochmal ein Buch,
Mach doch noch
wie
mal.
Ich jetzt bin.
Mach nochmal jetzt.
Also er sagt, es war sozusagen ein Auftragswerk.
A very mom thing to do.
Voll, voll. Und das ist ein Auftragswerk, es steht auf der letzten Seite, aber es ist sehr sweet, weil er dann meint, es war ein Auftragswerk und es war das schönste Buch, also das schönste Schreibprozess.
Du musst die eine Sache erzählen, wegen der du so geweint hast.
Ja, ich komme ja noch dazu. Genau, in dem Buch geht es auch so ein bisschen darum, wie die Familie reagiert hat auf seine früheren Bücher, wie zum Beispiel seine Mutter bei einer Lesung war und er dann halt das nicht wusste und auf der Bühne einfach über seine Familie geredet hat. Und sie dann aufgestanden ist und ihm eine Frage gestellt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Frage es war.
Oh Gott, Jumpscare.
Aber er dann gehen musste, also einfach von der Bühne gegangen ist, weil er damit überhaupt nicht klarkam. Was ich ja auch verstehe. Also ich glaube, es ist eine Sache, mit für sich so damit abgeschlossen zu haben und zu sagen, okay, ist aber wichtig, dass das in die Welt rauskommt, aber dann sozusagen von der Familie konfrontiert zu werden. Alles sehr, sehr spannend, alles sehr aufregend. Gleichzeitig sagt er dann auch, dass diese Bücher, die er veröffentlicht hat, die ja sozusagen die dunklen Geheimnisse dieser Familie sozusagen auf den Tisch packen und sagen, wir waren arm, wir sind arm.
Sozusagen.
Bei uns ist Gewalt und Alkoholismus in der Familie. Dass die jetzt aber der Grund dafür sind, dass seine Mutter aus einer weiteren gewaltvollen Beziehung ausbrechen kann. Weil er jetzt eben das Geld hat. Also Ende von Freiheit einer Frau. Monique, seine Mutter, kommt mit einem neuen Mann zusammen, zieht mit ihm zusammen nach Paris, ist super happy. Er ist auch Alkoholiker, er schlägt sie auch. Er ist auch gewalttätig. Und sie hat jetzt sozusagen den Mumm zu sagen, Mann! Bin ich kurz Haare klar. Und sie hat jetzt den Mut zu sagen, ich möchte hier raus, hilf mir bitte.
Ja.
Und er sitzt in Athen und ist gerade auf so einem Schreibstipendium und koordiniert das dann und kann eben mit dem Geld, das er durch die Bücher verdient hat, die er unter anderem über seine Mutter geschrieben hat und über die sehr schwierige Beziehung, die beiden hatten, die jetzt mittlerweile gekittet ist, von diesem Geld kann er jetzt sozusagen ihre Flucht bezahlen. Es ist ganz toll. Und
ein sogenannter Full-Circle-Moment. Wir müssen die rückwärts Pavloschen. Wir müssen die negativ konditionieren.
Ja.
Du kannst da auch so jedes Mal, wenn du sozusagen hast, zu die Zwicke.
Schlag mich einmal kurz.
Okay.
Also ich weiß das schon auch, dass ich das sehr oft sage. Meistens fällt es mir auch auf. Egal. Auf jeden Fall.
Ich mache das übrigens nicht, ich bin nicht eines Tages wach geworden und war so, ich hasse jetzt meine Freundin, weil sie sozusagen sagt, sondern du sagst es so, du
ich sagst es teilweise Phasen. Dreimal im Satz,
ja. Und du sagst es an Stellen, wo es nicht stimmt.
Das ist das Problem mit meinem Hirn, ich habe manchmal Phasen, wo ich ein Wort inflationär verwende.
Ja, die haben wir ständig. Die haben wir alle.
I know,
aber die haben dann wir ist alle. Es so. Und dann braucht es Leute von außen, die sagen, Baby Girl.
Und ich weiß auch nicht, wieso chill. Mein Hirn so short-wired auf sozusagen ist.
It's sozusagen ist eigentlich ein viel zu langes Wort, um das so inflationär zu benutzen.
Ständig.
Ja.
Anyhow, wo wollte ich hin? Genau, Edouard Louis sitzt gerade in Athen an einer Stelle, mega sweet, facetimed also mit seiner Mutter. Und sie sagt, zeig mir doch mal, wie die Sicht aus deinem Fenster ist. Und er zeigt ihr Athen und sagt, ich verspreche dir, irgendwann fahren wir hier gemeinsam hin. Und dann kann man so auf seinen Instagram-Account gehen. Und das ist nicht mehr im Buch drin, aber es ist auf seinem Instagram-Account, dass er mit seiner Mutter halt in Athen im Urlaub war. Es ist ganz toll. Der Grund, wieso ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe. Und also wirklich Unmensch, wer da nicht weint. Es ist so toll. Die Freiheit einer Frau wurde zum Theaterstück, wie viele seiner Werke. Und ein sehr renommierter Regisseur, Falk Richter, hat das in Köln, Düsseldorf, irgendwo in so einem riesigen, in so einer Kirche, in so einem sehr großen Saal auf jeden Fall inszeniert und hat Edouard Louis und seine Mutter zur Premiere eingeladen. Und Edouard Louis hat seine Mutter gefragt, möchtest du da mit? Und sie meinte, ja klar, wieso nicht? Und dann sind sie dahin.
Ja klar.
Und bevor das Stück begonnen hat, hat Falk Richter mit den beiden geredet und meinte...
Ich finde super, dass ihr da live dabei seid jetzt. Man kann sich die Folgen miteinander vergleichen.
Ich rede jetzt auch so viel, naja. Ist Falk Richter auf die beiden zugegangen und hat gesagt, hey, es ist so, wie, also Applausreihenfolge ist wie folgt. Erst die Schauspielerin, dann ich, dann Edouard Louis und dann sie, die wichtigste Person des Abends. Und Monique, wie heißt sie denn mit Nachnamen? Wahrscheinlich Monique Bergöl mittlerweile.
Ja.
I don't know. Monique, die Mutter, sagt, wieso denn ich, wieso bin ich denn wichtig? Wieso soll ich denn wichtig sein? Und dann tobt dieser Saal am Ende der Inszenierung. Und als sie auf die Bühne kommt, toben alle nochmal doppelt alle und dreifach
aus.
Und dieser Moment, bei dem man jetzt natürlich nicht live dabei ist, aber den man sozusagen nachlesen kann.
Manu!
Den man nachlesen kann, wie sie auf der Bühne checkt, dass ihre Geschichte Menschen bewegt und Menschen Mut gibt. Und dass ihre Geschichte ihr jetzt auch selber irgendwo Mut gibt.
Und so, oh, ich bin... wichtig.
Ja, und ich kann was und ich bin stark und ich bin eben nicht, wie alle immer sagen, dass ich bin.
Ja.
Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich finde es, also über Edouard Louis Bücher kann man, glaube ich, generell Essays schreiben, wie, weil er es auch einfach immer schafft, so politische Beobachtungen mit reinzuflechten. Toll, wirklich toll. Ja. Ich glaube, man muss Freiheit einer Frau vorher gelesen haben. Man muss vielleicht nicht, aber es hilft. Es hilft beim Leseverständnis. Ja. Toll.
Ich habe von einer Ikone zur nächsten was gelesen von Ursula Posnanski. Und ich bin eigentlich...
Das ist die, die Erebos geschrieben hat.
Genau.
Dann kriegt es bei den meisten so, ach die.
Und ich bin eigentlich... Oh, ich weiß nicht, sie schreibt wirklich sehr, sehr gute Thriller. Erebos ist ganz, 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 ganz
und
toll.
Und auch wahnsinnig viele. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm.
Wir haben das letztens nachgeschaut. Je mehr Bücher sie rausbringt, desto mehr habe ich das Gefühl, sie hat ein Wahnsinnsproblem mit Technik. Sie hasst Technik, weil sie hat Thriller, sie hat Erebos und Erebos 2, da geht es um ein Computerspiel. Sie hat eins über eine KI, die Escape Rooms macht.
Sie hat eins über Drohne.
Sie hat eins darüber, dass Leute über Social Media, dass da Leute so eine Verschwörungstheorie verbreiten zum Spaß und dann ist es nochmal aufzuhalten.
Mit so Deepfake-Sachen, ne?
Ja, genau. Mhm. und dann habe ich, und das ist jetzt gemein, ich habe so ein Foto von ihr gesehen. Zum ersten Mal.
Ja.
Und sie schaut auch einfach aus wie so eine Mom, die sagt, aber das Internet ist böse übrigens.
Ja, die so sie Stecker es, in die Steckdosen macht, dass keine Strahlung rauskommt und nachts muss der Router aus sein und in der Impfe sind. Gesagt,
und du brauchst hinten diesen Aufkleber auf dem Fernseher und auf dem Handy wegen der Strahlung, die ich übrigens von meiner Mama auch gekriegt habe. Also,
ich wollte gerade sagen,
es ist nichts, was meine Mutter nicht auch gemacht hat. Bei uns war auch jemand da, der alles ausgependelt hat, natürlich. Und...
ich glaube, sie ist noch nicht an dem Punkt, dass sie sagt, in der Impfe sind so Mikrochips von Bill Gates drin.
Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, weil es ist ja, das eine Buch war ja gegen Verschwörungstheorien. Und ich glaube, um so eins zu schreiben...
Aber sie denkt ja nicht an Verschwörungstheorien. Also ja, Leute, die an Verschwörungstheorien glauben ja nicht, dass sie an Verschwörungstheorien glauben.
Aber sie hat ja schon checkt, was eine Verschwörungstheorie ist und so. Da muss man ja recherchieren.
Das ist aber auch eine spannende Frage. Checken VerschwörungstheoretikerInnen, also die an die glauben, es kann ja sein, dass sie trotzdem checken, dass es Verschwörungstheorien gibt, aber nicht checken, dass das, an das sie glauben, auch eine ist.
Aber
weißt
ich glaube, wenn du so recherchierst, wie werden Sachen gefaked, wie erkennt man ein fakes Video, wie so.
Aber den also, Credit möchte ich jetzt geben.
Entschuldigung, das Thema finde ich jetzt spannend. Ich möchte ganz kurz noch rein. Also ich bin mir sehr sicher, dass Leute, die zum Beispiel gegen die Impfung waren und vielleicht
natürlich
sagen...
Natürlich glauben die nicht, dass das eine Verschwörungstheorie
ist. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Dass Leute, die sagen, ja, okay, ich glaube nicht an die Impfe, das ist irgendwie ein Chip, um uns zu kontrollieren. Ich glaube, die würden trotzdem sagen, ja, der Mond, also die Erde ist nicht flach. So, also ich glaube, das kann koexistieren. Ja. Dass sie sagen, die Mondlandung ist passiert, aber in den Chips, also in der Impfe sind Chips drin. Ich glaube, das kann koexistieren. Das finde ich extrem spannend. Da müsst Ursula Poznanski, hier ist ihre nächste Buchidee. Schreib sie
falls
da
du zuhörst, Ursi.
Entschuldige.
Naja,
das
egal.
Buch, das du gelesen hast.
Ich habe auf jeden Fall schon wahnsinnig viel von ihr gelesen und auch gehört, weil so natürlich alle ihre Bücher fame genug sind, dass da Hörbücher davon gibt. Außerdem liest viele ihre Bücher Julia Nachtmann und die hat eine ganz tolle Stimme. I love her. Ich habe wirklich in der Bib-App einfach alles von ihr mir runtergeladen. Naja. Das ich von ihr gelesen habe, Aquila, ist das Schlechteste. Mit Abstand. Und es hat mich so genervt, weil ich weiß, she can do better. Es hat mich so genervt.
Es war ein schlechter Tag, an dem sie das geschrieben hat. Es ist wirklich so viele Bücher,
sie
wie
hat
die
so PMS
raushaut.
Gehabt und war so, nee, muss das jetzt fertig schreiben.
So viele Bücher, wie die raushaut, glaube ich irgendwann, dass sie einfach an einem Tag so einen runtertippst.
Ich weiß nicht, ob das eins ihrer früheren ist, ob das vielleicht sogar vor Erebos war oder so. I don't know.
Ich glaube, es ist relativ früh, wenn ich mich recht an die Chronologie auf ihrer Seite erinnere.
I don't know. Aquila geht es auf jeden Fall um, natürlich habe ich schon wieder vergessen, wie die Protagonistin heißt. I always do. Die Protagonistin.
Du solltest mehr Autobiografisches lesen. Ich weiß genau, wie der Protagonistin Edouard Louis Buch heißt. Es hilft.
Aber der Cheatcode. Wir sagen das einmal wieder. Es ist halt, dass einfach der Name der Protagonistin am wenigsten vorkommt. Naja, also die wacht auf jeden Fall auf und sie ist so, oh, mir tut alles weh, fuck, ich hab so einen Kater, wieso gesoffen gesehen, ich hab alles vergessen, scheiße. Merkt dann, ihr Handy ist weg, ihr Computer hat, der Akku ist rausgenommen und das Kabel ist nicht da, die Wohnung ist zugesperrt, sie hat keinen Schlüssel mehr.
Ganz normaler Sonntag.
Und dann macht sie irgendwann einen Fernseher auf und merkt, es ist Dienstag.
Ganz normaler Dienstag.
Dann. Es ist nicht Sonntag. Es ist Dienstag. Hups. Und die ganze Zeit zwischen Samstagabend und jetzt feiert ihr.
Ganz normaler Dienstag.
Es ist wirklich. Und dann ist sie so, oh mein Gott, what is happening? Und muss dann quasi rausfinden, wo ist ihr fucking Mitbewohnerin? Wo ist die hier? Was ist mit der passiert? Wem gehört dieses Shirt, das im Bad liegt? Oh. Wer hat ihr eine Nachricht an den Spiegel geschrieben?
Oh.
Was ist passiert?
Was für eine Nachricht am Spiegel?
Good morning, beautiful.
Ich glaube, es war geh nach Hause oder so. Weil sie ist im Auslandssemester in Italien.
Ah, okay.
Sie spricht also, schlecht.
Ich bin zu Hause.
Sie spricht schlecht Italienisch, sie studiert da und es ist alles einfach sehr wirr. Und dann, und deswegen ist es so peinlich. Ich lese ja wirklich viele, viele Thriller. Da habe ich nur mehr schlafen können. Weil bei ihr dreimal, während sie schlaft, jemand einbricht.
Mm,
und das gettet mich dann.
Ja, ja, voll.
Und ich war so, the Nothing Man ist ein ganzes, der bricht nur nachts. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, weil es aus seiner Sicht war.
Ja, voll. Das macht einen Unterschied,
es klar. Ist nicht so scary, wie wenn sie, und sie liegt und sie hört dann was klacken. Und ich glaube, ich war auch allein daheim und so. Genau, naja, außerdem schlafe ich sehr viel in Hotels, wo ich, wie hat das geheißen, das Haus der Mädchen, wo es einfach ein Hotel ist, wo immer wieder Mädels umgebracht werden, weil es eben so Geheimgänge in den Wänden gibt und so. Und ich bin an dem Abend in einem Hotel gewesen, in dem ich bestimmt schon 100 Mal übernachtet habe, weil es immer das Gleiche ist.
In Hamburg.
Captain aus dem Kabelsalat.
Also in Hamburg bin ich immer in den gleichen Hotels, seit 2015 oder 16. Und ich bin da gelegen und war so, aber was wenn heute die Nacht ist, wo die beschließen, mich umzubringen?
Also, die Mitarbeitenden.
Ja, geil. Ist doch nicht mal irgendwie fremd oder so. Die Mitarbeiter sind so, okay, es reicht. Theresa Reichel hat einmal zu oft ihr Bett zu verwüstet hinterlassen.
Peter, nie wieder Waffeln für dich, Bitch.
Du hast dreimal zu viel. Der große Kelle war mit deinem.
Ich bin eine kleine Angsthase. Es passt nicht alles zusammen in meinem Brain.
Das Waffeleisen in diesem Hotel. Kurze Side-Story. Da ist so ein großer Zettel drüber, wo drin steht nur eine Kelle. Also irgendwie so, man darf nur so und so viel. Ich habe es natürlich nicht gelesen, weil das Waffeleisen aufgeklappt war, als ich hingegangen bin. Das heißt, dieser Zettel war überdeckt. Ich hab reingehauen.
Fünf Kellen.
Und bin kurz weggegangen und auf einmal gefühlt das ganze Buffet.
Hätten es mal die umbringen sollen.
Wie ist diese eine dieser Grießbrei, dieses Märchen, wo sie so Grießbrei kochen und es wird immer mehr und es wird nicht weniger. Das war dieser Waffelteig. Naja.
Du warst Jesus. Eine 5 Kellen Waffelteig machen 5000 satt. Na
das
ja.
Mir so peinlich.
Na ja.
Egal.
Also ich habe diese Nacht überlebt, Spoiler. Und da habe ich aber tatsächlich ein bisschen Schiss gehabt, weil da war ja bei einem Hotel, wo ich noch nie war. Egal. Auf jeden Fall, was mich irre macht und was wirklich für mich komplett in den Schatten stellt, dass es schon ein spannendes Buch ist, dass ich schon wissen wollte, was passiert, ist, dass sie in ihrer Tasche einen Zettel findet mit Clues, mit Hinweisen, die sie sich selber gegeben hat. Es ist ihre Handschrift, das weiß sie ja. Und sie hat keinen Dunst, was die bedeuten und findet dann nach und nach raus, was los ist. Und ich werde euch jetzt spoilern, weil ihr müsst es wirklich nicht lesen, okay? Sie findet zum Beispiel raus, dass einer dieser Clues ist, dass eben im Hinterzimmer oder im Nebengang von einem Restaurant, da ist irgendwas passiert. Dann hat die Frau aber nicht sich selber den Hinweis geben, Restaurant so und so, Restaurant Captain irgendwas hat das geheißen,
hinten sondern links um die Ecke,
sondern was der Captain zu Mittag isst. Und ich bin so, why? Bitch, why?
I get
und
it, dann, it's relevant for the plot. Ja, aber das Buch könnte nach 3 Seiten vorbei sein.
Kommt eben zum Schluss raus. Sie ist von ihrer Mitbewohnerin, weil die evil ist, unter Drogen gesetzt worden. Von denen man genau weiß, wenn man diese Drogen mischt mit Alkohol, hat man Amnesie. Das heißt, die ganze Zeit, während alles das passiert ist, weiß sie schon, sie wird sich an nichts mehr erinnern, weil ihr die Mitbewohnerin das ständig sagt und sie ist so, edgy bitch, du wirst dir nichts mehr erinnern. Und deswegen schreibt sie sich selber Clues. Das heißt, die Frau ist auf Droge, besoffen und schafft es trotzdem, sich selber Hinweise zu schreiben, die nicht nur einfach mystisch sind und keinen Sinn ergeben, sondern teilweise auf Latein sind, obwohl die Frau kein Latein spricht. Und da war ich so...
Ja, vielleicht war sie immer...
Nein,
was,
Ursula.
Sie war so auf Droge, dass sie da einfach... Das ist so, weißt du...
Sie hat einfach angefangen, Latein zu
sprechen. Das ist ja normal. Das passiert mir ständig.
Ihr habt das die ganze Zeit... Und als ich dann eben so ein lateinischer Spruch und dann ist raufgekommen, so das eine Wort ist gar nicht das und das Nomen, sondern es ist ein Name. Ich war so, als ob, Bitch. Als ob du dir selber drauf und besoffen fucking Hinweise auf Latein schreibst, wenn du weißt, du wirst danach Amnesie haben. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Da war ich richtig selber so, Ursula. Das I love you, hört der Maul.
Ich habe diesen Rant schon einmal miterleben müssen, weil es ist aber so sauer. Normalerweise heben wir uns die Dinge auf.
Aber wir saßen, so wir einfach nicht raus
können. Wir saßen in einem Café mit zwei Friends und haben wirklich eine halbe Stunde lang einen Monolog
das gehalten. Das stimmt nicht.
An einer Stelle hast du dich lange aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, was es war.
Oh nee, eine halbe Stunde. Es waren vielleicht 5 Minuten. Das hat sich für die auch gefühlt, ja, eine Stunde.
Es war schon lang. Und was haben wir... Über was haben wir die halbe Stunde lang geredet? Es war am Sonntag beim Brunchen. Da war es so, okay, kurz, ich muss das jetzt kurz. Und dann war so eine halbe Stunde lang Monolog vorbei. Und Lissy und ich waren so,
nein. Aha, okay. Das war der Nockerberg von 2006.
Das war's, der Nockerberg von 2006.
Den ich auswendig kann, aus welchem Grund auch immer.
Jesus Maria.
Okay. Ich muss mir so ein Video von mir mal, wie diese ganzen TikToks waschen, wo der Laptop vor mir aufgeklappt ist und der Face Richtung Kamera und ich sprich den ganzen Nockerberg von 2006 mit, das ganze Singspiel, ich kann alles auswendig.
Bin die Claudia.
Ein TikTok, das 1:30 dauert. Jesus, okay. Oh,
du bist drauf. Was ich als nächstes gelesen habe, ich dachte mir, ich habe jetzt viele depressing, düster, traurige Sachen gelesen, gesellschaftlich kritisch. Ich schieb was Nettes rein. Und ich habe einen Ausflug in das Romance-Genre unternommen. Und zwar bei der Person angefangen, von der mir alle immer sagen, she's the queen of romance, Emily Henry. Es war nicht schlecht. Das kann man schon mal sagen. Ich fand es nicht schlecht. Du hast es mal als Hörspiel, als
Hörbuch angefangen. Vielleicht auch den Titel, Nobby.
Ah ja, Happy Place habe ich gelesen. Happy Place, Urlaub mit dem Ex gelesen.
Ja, das habe ich als Hörbuch angefangen und habe es zu furchtbar gefunden. Was aber vielleicht daran liegen kann, dass es natürlich so wahnsinnig vorgelesen wird.
Das hätte ich auch nicht gepackt. Einfach raus.
Das hätte ich glaube, als Buch ist es weniger schlimm.
Es ist natürlich klischeebehaftet, also es sind nur Klischees drin. Du weißt von Anfang, wie es ausgeht. Von Anfang an, wie es ausgeht. Die Prämisse ist, es ist ein Freundeskreis von 6 Leuten. Eigentlich ursprünglich waren es 3 Girls. Die sind dann zusammengezogen. Dann haben sie sich mit so 2 Boys angefreundet. Dann hat die eine Freundin bekommen. 2 der Girls sind mit jeweils einem der Typen zusammengekommen. Sie sind eine 6er Gruppe. Sie sind unzertrennlich. Nichts kann sie erschüttern.
Forever.
Und dann hat die Protagonistin natürlich mit ihrem Boyfriend aus dieser Freundesgruppe Schluss gemacht. Sie haben sich getrennt. Alles ganz tragisch. Und sie waren so das Vorbild einer gesunden Beziehung in diesem Freundeskreis. Und jetzt haben sie natürlich Angst, wenn sie den anderen sagen, dass sie sich getrennt haben, dass die anderen nicht mehr an Liebe glauben. Wo ich mir denke, die anderen sind auch...
Wie wichtig kann man sie nehmen, Alter?
Erstens ist außerdem, die anderen sind auch in glücklichen Beziehungen.
Ist bei uns was anders, weil bei uns wäre es wirklich so.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Das war eine Joke.
Ich glaube, Leute würden sich wie Scheidungskinder fühlen.
Das
aber
stimmt.
Das,
aber ihr müsstet euch dann schon entscheiden. Ihr dürftet dann entweder mir folgen
das,
oder Lena.
Das geht schlecht für mich aus.
Ich weiß, ich glaube so, warum ich es sage.
Anyhow. Die anderen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die anderen jetzt so krass belastet gewesen wären, hätten die das gesagt. Naja, auf jeden Fall.
Sie wollten halt vor allem den Urlaub nicht ruinieren.
Nein, das Ding ist ja das ganze Ding. Das Ding ist, und das ist das Ding,
LG,
dass sie sag ich ja schon 2 Monate getrennt sind und dann in diesen Urlaub fahren und das davor nicht sagen.
Ja.
Und dann fahren sie in den Urlaub und der Boyfriend oder Ex-Boyfriend hat eine Ausrede erfunden.
Aber es hat richtig lang gedauert.
Aber ja. Ich habe geredet zwischendurch, deswegen.
Erstens das, zweitens vielleicht ist es mir auch, und du hast es auch nicht gemerkt, egal. Der Boyfriend erfindet irgendeine Ausrede, dass er nicht kommen kann, der Ex-Boyfriend. Und dann taucht sie da auf und er ist trotzdem da. Und sie ist so, what the fuck. Sie wollte es jetzt in diesem Urlaub allen erzählen. Und dann will sie gerade ansetzen und er kommt aber so und verhält sich, als wären sie immer noch zusammen. Und sie ist so, what is
happening?
Lass den Scheiß. Turns out, die anderen 2 Friends, also der Dude aus der Freundesgruppe und das Mädel aus der Freundesgruppe, wollen sich in diesem Urlaub, also sind verlobt und wollen in diesem Urlaub heiraten.
Stimmt.
Wollen heiraten und dann sind die Protagonistin und ihr Ex-Boyfriend so, wir können jetzt nicht diesen Urlaub ruinieren, wir können nicht diese Hochzeit ruinieren, wir müssen so tun, als wären wir weiterhin zusammen.
Ne.
Was ich auch einfach nicht so logisch finde. Aber egal, man kann ja auch auf eine Hochzeit als getrenntes Pärchen, egal. Sie tun auf jeden Fall so, als wären sie noch zusammen. Sie kriegen natürlich die Suite in diesem Haus, ein großes Bett, eine Dusche, wo man nicht irgendwie eine Tür absperren kann. Also wenn man duscht, sieht man die andere Person im Zimmer und die andere Person sieht einen selbst. Es ist super romantisch, aber sie hassen sich natürlich bis aufs Blut. Man weiß nicht so ganz, was eigentlich passiert ist. Man findet so peu à peu raus, dass er wohl denkt, sie hätte ihn betrogen. Und dann sagt er aber, nee, das stimmt gar nicht, das denke ich gar nicht. Und sie ist so, bitch, what the fuck, wieso haben wir uns dann getrennt?
Es hat dich natürlich emotional überhaupt nicht gekriegt, dieses Buch. Und du hast keinerlei Gefühle gezeigt, während du das gelesen hast. Nein, nein.
Theresa weiß genau, worauf sie anspielt. Es ist ja schon irgendwo auch gut geschrieben. Und was mich, glaube ich, mehr gekriegt hat, ist, dass sie dann am Ende wieder zusammenkommen.
Spoiler!
Oh nein, ich habe den kompletten Plot gespoilert. Es ist logisch, dass sie am Ende wieder zusammenkommen. Was mich mehr gekriegt hat, ist, dass es auch ganz viel um die Freundschaft geht, insbesondere zwischen den 3 Girls, weil sie sich eben auseinanderleben und sie merken, dass sie, dadurch, dass sie jetzt einfach nicht mehr in derselben Stadt wohnen, die eine ist, ich glaube, die eine wohnt sogar noch immer in derselben Stadt, eine ist auf so eine self-sustainable Farm gezogen mit ihrem Girlfriend.
The Dream.
Und die dritte ist für ihr Medizin, also die Protagonistin ist für ihr Medizinpraktikum, Studium, praktisches Jahr, whatever, in eine Stadt gezogen, die ich jetzt nicht mehr weiß. San Francisco, glaube ich. I don't know.
Egal.
Auf jeden Fall wohnen sie nicht mehr in derselben Stadt, sie wohnen nicht mehr in derselben Wohnung. sie müssen irgendwie klarkommen damit, dass ihre Freundschaft sich verändert, dass sie erwachsen werden. Also sie waren davor auch irgendwie erwachsen, aber hat trotzdem noch irgendwie College statt. Und da ging es dann gegen Ende richtig viel drum. Und das fand ich ganz krass berührend und emotional, weil das einfach sweet war, wie sie da irgendwie auf einmal gelernt haben, wie so offene Kommunikation auch funktionieren kann, ja, und so Konflikte angesprochen haben, aber dann auch gelöst haben gemeinsam. Das war ganz toll. Und natürlich habe ich das im ICE gelesen und geweint. Die ganze letzte halbe Stunde. Weil's, ich war auch sehr müde, muss man dazu sagen. Ich bin sehr früh in den Zug gestiegen. Ich glaube, es war noch so eine Übermüdung. Aber es war auch einfach sweet.
Ja.
Es war auch einfach sweet.
Ja.
Ich habe im Nachhinein erfahren, dass viele finden, Happy Place ist ihr schlechtestes Buch. Also ist Emily Henrys schlechtestes Buch. Alle finden Book Lovers ganz toll. Mhm. Vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben. Ich habe mir jetzt ein Ellie Hazelwood Buch, weil die auch ganz oft genannt wurde, vorgemerkt in der Bücherei-App. Die ist aber wohl ein bisschen dirtier, smuttier unterwegs. Ich bin gespannt. Vielleicht. Also das eine Romance-Buch, das ich mal gelesen habe, jetzt würde ich schon sagen, dass das Romance war, You Make a Fool of Death with Your Beauty, heißt es, glaube ich. Das fand ich auch wirklich richtig gut. Also,
ich finde sowas einfach voll im Netz für zwischendurch.
Voll.
Weil vor allem du liest wirklich wahnsinnig viele, wahnsinnig tolle Bücher.
Ich habe es genauso gemacht. Ich bin auch einmal kurz in die Romance-Ecke abgedriftet, aber Jugendbuch-Romance.
Ja, toll.
Und zwar habe ich das Buch gelesen, Six Times We Almost Kissed und was beim siebten Mal passiert ist, von Tess Sharp. Das ist die, die The Girls I've Been geschrieben hat, wovon ihr ein riesiger Fan bin, was wir hier schon 100 Mal diskutiert haben.
Was, und auch, was ich sehr sweet finde, viele uns geschickt haben, dass sie das jetzt auch lesen wegen dem Podcast.
Weil es ist so cool. Das
freut mich arg.
Und genau. Und während Innovate auf die deutsche Version vom zweiten Teil, weil die macht mein Verlag und dann will ich das Buch nicht auf Englisch kaufen, wenn ich es auf Deutsch vom Verlag kriege, habe ich jetzt das gelesen und es ist einfach, es, mein Gott.
Es ist einfach
ist
sweet.
So nett. Es ist so gay. Toll. Die Situation ist, finde ich, ganz besonders. Also das Ding ist.
Und das ist das Ding.
Und das ist das Ding. I love her, wirklich.
Sie ist so
Gina
toll.
Gina heißt sie.
Ich weiß ihren Nachnamen gerade nicht. Eine Gina auf Instagram macht so ganz viele Videos. Das ist das Ding. Bla, 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 bla.
Und das ist das Ding.
Nein, das Ding ist.
Bla, 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 bla.
Und das ist das Ding.
Toll.
Gina irgendwas Punkt.
Walter? Nee. Ich glaube, Gina Walter ist eine, mit der ich mal irgendwie Ehrenamt zusammen hatte.
Gina Walter macht Poetry Slam, Lena.
Ah ja, stimmt, das ist die. Weil gerade so irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Naja, also die Situation
ich schau
ist
nach.
Folgende. Dass es gibt die Moms, die sind Best Friends seit immer.
Sie heißt, ich bin Gina, Punkt.
Ja, sag ich doch, irgendwas mit Punkt.
Ich dachte im Handle so Gina, Punkt.
Nein.
Punkt.
Hermann. Ausgeschrieben. Und die, es wird total schön beschrieben, wie innig diese Freundschaft ist, weil die sagen, die sind kein Paar, die sind mehr als ein Paar, die sind mehr als Geschwister, die sind so verwoben, man kriegt die nicht auseinander, die spüren, wenn irgendwas los ist. So, das ist ganz, 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 ganz toll. Die Väter sind beide nicht im Bilde. Der eine ist, ich glaube, abgehauen, der andere ist gestorben. Und eine der Moms ist ganz arg krank und kriegt jetzt einen Teil der Leber von der anderen Mom, weil die zufällig eine gute Spenderin ist.
Dann literally verwoben vor
Leib. Genau. Dann gibt es nur die Oma von der einen Seite, die ist auch noch mit im Bild. Und damit das alles funktioniert, weil das ist ja alles wahnsinnig teuer und Amerika hat keine gute Versicherungssystem und Gesundheitssystem, müssen die jetzt alle miteinander in ein Haus ziehen.
Logische
Konsequenz. Inklusive der zwei Töchter, die sich aufs Blut nicht ausstehen können.
Was glaubt ihr passiert am Ende?
Six times we almost kissed.
Und was beim siebten Mal passiert ist.
Sie hassen sich aufs Blut.
Mein Guess ist, beim hat eine die andere umgebracht.
Ich wollte gerade sagen, mein Guess ist, sie zerstreiten sich so doll, dass sich dann auch die Mütter zerstreiten,
ja,
die eine ihre Leber schlecht rausgerissen bekommen von der anderen. Es ist einfach wirklich wahnsinnig nett. Es ist abwechselnd erzählt aus Pennys Sicht und aus Tates Sicht.
Ich wollte gerade sagen, ich bin fasziniert, dass du die Namen noch weißt.
Aber weil es auch so Name drüber steht, über den Kapitel.
Und oh, Moment. Das war jemand für eBay Kleinanzeigen, der was abgeholt hat.
Wir haben uns nicht angeschalten, weil es ist dunkel draußen.
Jetzt seht ihr uns auch wieder.
Ich finde es auch ganz toll, dass man so an dem Podcast im Video sehen konnte, wie die Zeit fortschreitet.
Jawohl.
So erstmal so Schatten, dann wurden sie immer länger, dann war es dunkel und jetzt
am Anfang war es so Golden Hour und jetzt ist einfach
und jetzt dunkel. Leben wir, als wenn wir in dieser Lichtabteilung von Möbelhäusern einfach alle Lichter angemacht. Nun ja.
Stimmt, das ist ja die Ecklampe. Warum?
Ich habe alle Lampen angemacht. Ich hatte das Gefühl, dieses Ringlicht, das wir da haben, das gibt schon auch Licht, aber es ist halt so kaltes Licht. Und ich habe immer das Gefühl, ich sehe so aus wie so eine Untote.
Und alle Lampen sind auf ja.
Da hat die Eitelkeit einfach kurz gesagt, ich möchte ein bisschen mehr warmes Licht für ebenen Ton. Ich hab halt irgendwie. Vor allem ist mein Hirn nicht ganz da, wo es sollte. Egal, anyhow, wo waren wir?
Heute ist der Hirn nicht ganz da, wo es heute.
Wo es sollte, habe ich gesagt.
Ah, okay. Also, es ist
wirklich. Das war sweet.
Ein sehr, sehr nettes, sehr süßes Buch. Die Penny und Tate sind wahnsinnig unterschiedlich. Es macht total Spaß, irgendwie denen zuzuschauen. Und was sie vor allem
fand. Zuschauen?
Ja. Metaphorisch.
Sozusagen.
Sozusagen.
Da wird es aber stimmen.
Da wird es stimmen, deswegen sage ich es ja.
Endlich. Mein sozusagen.
Your time has come. Es ist halt so nett, finde ich, wie so alle wissen, was los ist. Mm. Teenager sind nicht so sneaky, wie sie denken, dass sie ist. Und zwischendurch sind auch manchmal so Chat-Nachrichten, auch von Friends von Erna, wo sie so.
Was geht, Leute.
Was geht da eigentlich Leute. Ab? So, wann kriegen sie es endlich hier, die beiden?
Sweet. Wir
bei uns zwar fast ein bisschen, nur dass es bei Erna schon ihr ganzes Leben lang dauert.
Und wir haben uns nicht gehasst am Anfang.
Na,
aber es ist
wir
so,
haben uns auf Kinder getroffen.
Was?
Auf Kinder getroffen.
Ja, aber wir waren auch ganz lang einfach wahnsinnig feig und alle waren so,
Leute,
können sie endlich, was ist eigentlich los mit euch? Mehr dazu in meinem Programm.
Wer es genauer wissen will.
Also es macht ganz, ganz, ganz arg Spaß. Ich bin einfach Fan von Tess Sharp und ich freue mich auch sehr auf den zweiten Teil von The Girls I've Been.
Ich habe auch eine Autorin gelesen als nächstes, die ich sehr gerne mag. Und zwar Melissa Broder. Von ihr ist Milk, Fat und The Pisces. Milkfeld hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt Death Valley gelesen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, es kommt nicht ganz an Milkfeld ran, aber ich fand es auch richtig, richtig gut. Es ist gar nicht mal so irre wie ihre anderen Bücher. Also der Klappentext, sie schreibt wirklich sehr irre Sachen. Obwohl Milkfeld war eigentlich auch gar nicht so irre. Also The Pisces war auf jeden Fall sehr surreal, weil sie ja mit einem literarischen Meermann Sex hat, unter anderem.
Ja, und ein Milkfett ist nur jemand, die dick ist.
Nein, Milkfett ist tatsächlich. Mann, das wollte ich gar nicht sagen.
Stimmt aber.
Jetzt werde ich weggecancelt. Nein, ich meinte, das Milkfett, also Milkfett, das hat tatsächlich auch einen Plot, der so passieren könnte, wo nicht irgendwie so magische Elemente drin sind. Und in
Death. Du hast mich so sagen, dicke Leute haben Sex.
Mann! Und in Death Valley lässt der Klappentext vermuten, dass es. Also sie trauert um ihren kranken Vater, also der Vater ist noch nicht tot, aber sie trauert, dass er eben so krank ist und dass es ihm nicht gut geht und ihr Ehemann ist auch chronisch krank und sie entflieht diesem ganzen Stress und geht in die Wüste, in ein kleines Hotel und trifft dann auf einer Wanderung einen riesigen Kaktus, in den sie reingeht und dort dann Dinge erlebt, die sozusagen mit ihrer Trauer zu tun haben. Die mit ihrer Trauer zu tun haben. Sie trifft zum Beispiel eine junge Version ihres Vaters. So Sachen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl vom Klappentext, dass dieser Kaktus das ganze Buch über eine Rolle spielt, tut er gar nicht so doll. Also es spielt schon eine große und elementare Rolle. Kaktus. Ich habe in meiner Review gesagt, mehr Wüste als Kaktus, aber war okay. Also, sie geht dann zu diesem Kaktus und geht dann nochmal hin und nochmal hin und möchte dann noch ein letztes Mal hingehen und verirrt sich dann in der Wüste. Und das ist eigentlich der Hauptplot des Buches. Es wird dann so ein bisschen wie so eine Bear Grylls-Folge, wie sie sich so in der Wüste durchkämpft.
Und The Revenant, andersrum.
Ja, versucht sie, sich da irgendwie durchzuschlagen und zurück zur Zivilisation zu kommen. Was es sehr spannend macht. Aber gleichzeitig ist es nicht so eine reine Abenteuergeschichte und Survival-Story, sondern typisch Melissa Broder auch ihre Gedanken und was ihr so durch den Kopf geht, was so Trauer angeht und Lebensentwürfe und was weiß ich was, die sie dann sozusagen, die sie in der Wüste eben denkt.
Ja.
Weil sie dann Zeit hat, darüber nachzudenken.
Und alleine ist.
Und ein bisschen dehydriert ist und deswegen die Gedanken ein bisschen doll kreisen.
Giftigen Drogenkaktus gefressen hat.
Nee, sie hat ja nichts gefressen.
Stimmt, die hat ihn nicht gefunden.
Sie ist nur reingegangen.
Sie würde gern.
Nein, aber sie isst ihn ja nicht. Sie geht ja nur rein in den Kaktus.
Ja, da ist ja der Mund auf.
Na, hä?
Es war ein Yo. Ja, okay. Genau, chill, der passt.
Das stimmt nicht, weil wenn sie den giftigen Kaktus, also sie isst dann irgendwann auch Kakteen, aber nur, weil sie denkt, dass da Wasser drin ist.
Ja.
Egal, anyhow. Ich fand, es war für Melissa Broder eine erstaunlich sympathische Protagonistin. Ich hatte wenig an ihrer Moral auszusetzen. Also sie findet ihren Husband irgendwie nicht mehr ganz so attractive, weil er halt chronisch krank ist. Das ist vielleicht jetzt moralisch nicht so sauber, aber irgendwo auch menschlich vielleicht. Captain ist in der Küche.
Du kannst weiterreden.
Ich höre nur Besteck klappern und bin so, oh. Dieser kleine Schlingel schleckt gerade die Schüssel aus mit dem Olivenöl. Das war ein richtig schnelles Tapseln gerade. Mein Gott, diese Podcast-Folge wird auch wirklich so viele Abenteuer. Es klingelt an der Tür, Ketten wird aus der Küche vertrieben.
Du hättest einfach weiterreden können.
Ich habe völlig den Faden verloren. Die Protagonistin ist relativ sympathisch. Ich hatte großen Spaß damit. Es liest sich fix. What more can I say? Solide. Fand ich gut.
Top.
Death Valley von Melissa Broder.
Das ist noch eins.
Du hast keins mehr. Dann habe ich noch gelesen, jetzt fällt Headshot. Da habe ich sogar das physische Buch von mir nicht mehr gesehen. Mir ist komplett der Name entfallen. Headshot von Rita Bullwinkle, I guess.
Ja.
Es war longlisted für den Booker Prize letztes Jahr. Und ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe viele Stimmen gehört, die es nicht so gut fanden, obwohl es eben, also, dass es longlisted war für den Booker Prize, spricht ja schon dafür, dass viele Leute es gut fanden, beziehungsweise diese Jury an Leuten, die Ahnung von Büchern haben, es wohl gut fanden. Lara Ermer zum Beispiel fand es nicht so gut.
Ja.
Hat gesagt, sie kam nicht so gut rein.
Die boxt aber auch.
Die boxt auch. Die Prämisse, der Plot des Buches ist, dass sozusagen Boxmatches erzählt werden. Wenn Leute so mitten in der Folge einsteigen, und so, was zur Hölle passiert da? Es sind.
Wieso werden wir gerade Zeugen von häuslicher Gewalt? Was ist da los?
Es sind 8 junge Mädchen aus den Vereinigten Staaten, die zum. Ich weiß ehrlich gesagt, was genau der Titel ist. Die Meisterschaft, die nationale Meisterschaft? Die Meisterschaft der Vereinigten Staaten sozusagen. Die Meisterschaft der Vereinigten Staaten für junge Frauen. Für Frauen unter 18.
Im Boxen.
Im Boxen. Es ist ein Wettbewerb. Die Meisterschaft. Und die Kapitel sind jeweils die Fights, die gerade passieren. Und dann gibt es so ein Kapitel zwischen Tag 1 und Tag 2 dieses Boxing-Tournaments. Und während diese Mädchen boxen, erfahren wir Dinge über ihre Geschichte, über ihr Leben, was sie so krass geprägt hat und wieso sie boxen. Und gleichzeitig auch, was sie später machen werden. Also die Erzählstimme ist allwissend. Und es geht dann auch darum, okay, nach diesem Boxing-Tournament wird die eine Person zum Beispiel nie wieder boxen, weil sie dann einfach zu alt ist. Und die eine Person wird vielleicht irgendwann ein Boxing-Gym übernehmen. Also nicht vielleicht, wird ein Boxing-Gym übernehmen mit ihrem Ehemann, aber nicht mehr an ihre Zeit früher denken. Und ich fand es extrem spannend. Ich fand es richtig cool zu lesen, weil so zwischen diese ganzen Erzählungen von was in ihrem Leben passiert und traumatischen Erinnerungen und so immer wieder aktuelle Beschreibungen des Boxkampfes eingeflochten werden. Und innerhalb der Kapitel sind so ganz viele kleine Absätze, mal länger, mal kürzer, manchmal ist es nur irgendwie so ein Satz. Und ich fand wirklich ganz, ganz viele Sätze drin, die mich richtig abgeholt haben. Es war irgendwie einer, kann ich den zitieren? Ich glaube nicht. Irgendwas von wegen, doch, ich hab's auf Goodreads getrackt. Nein, vielleicht finde ich
es nicht. Du hast es mir geschickt.
Hast du dir geschickt? Ich hab's dir geschickt. So, das Zitat, ich habe es gefunden. They would only impress each other women who are trying to touch someone with their fists. Toll. Toll, toll, toll. Touching Someone with a Fist. Tolles Bild. Tolles Bild. Ich fand's super.
Au. Ich hab Lena gerade mit meiner Fist getoucht.
Du machst gerade Headshot, wie der Titel des Buches. Aha, gibt am meisten Punkte. Lernt man nämlich. Man lernt Sachen über Boxen.
Genau, und dann verstehe ich ja, dass das Buch für Laura langweilig ist, wenn die halt alles schon weiß über Boxen.
Weiß ich gar nicht. Nein, ich glaube, es ist nicht langweilig, wenn man Sachen über Boxen weiß. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfach eine Geschmackssache.
Das ist exakt, was Laura gesagt hat. Es ist langweilig, weil sie alles übers Boxen weiß, nee, und dann wird alles übers Boxen erklärt.
Ja, vielleicht für sie.
Ja, aber, es ist, was sie gesagt hat.
Ja, aber du hast es gerade wie so eine generelle... so einen generellen Fakt dargestellt. Ich glaube auch, wenn man über Boxen Bescheid weiß, es ist kein Boxen-Sachbuch.
Ja.
Also man lernt da drin nicht, sie haben geboxt, es gab 3 Punkte, weil sie da getroffen haben. Sondern zwischendrin sind ja auch ganz viele spannende Geschichten über junge Mädchen, die boxen. Was ich ja an sich auch spannend finde, wäre ich ja eine junge Frau, die boxt,
ja,
das dargestellt zu bekommen. Also ich glaube, man kann auch boxen und es trotzdem gut finden, wenn... Also es kann ja auch einfach sein, dass Lara die Geschichte nicht so abgeholt hat. Aber ich glaube, es ist nicht nur, dass sie Boxen langweilig findet. Ich glaube, sie hat die Beschreibung des Boxkampfes haben sie gelangweilt.
Ja.
Aber das muss ja nicht zwangsläufig so sein.
Ja.
Ich fand es sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß damit.
Toll, wir haben wirklich Fake gelesen den Monat.
Diese Folge ist jetzt schon, wir nehmen seit fast einer Stunde auf.
Naja.
Ejo.
Wir starten damit jetzt in das Community-Buch des Monats, die Bücherdiebin.
Vorab.
Das heißt...
Okay.
Ab jetzt gibt es dann Spoiler. Wenn ihr also diese Spoiler nicht wollt, weil ihr die Bücher, die ihr noch nicht gelesen habt und noch lesen wollt oder noch nicht ganz fertig seid.
Wenn ihr so seid wie ihr und wie wir und auch so 300 Jahre zu spät dran seid damit.
Dann könnt ihr jetzt abschalten. Wir wollen euch nur mitgeben.
Deswegen vorab, das Community-Buch für nächsten Monat ist Kind of Cruel von... Das hätte ich nochmal.
Susanna.
Hanna Susanna, irgendwas.
Du kannst einfach in der Galerie gehen.
Zu spät, kind of cruel. Ich habe schon gelöscht, weil es mich genervt hat, dass die Bilder noch in meiner Galerie sind, weil ich die nicht brauche. Kind of Cruel von Sophie Hanna. Sophie Hanna heißt sie. Das hatten wir in der Neujahrsvorsatzfolge erwähnt, dass das ein Buch ist, das ich seit 8 Jahren in meinem Bücherregal stehen habe und sehr dringend lesen möchte. Und den Plot fandest du auch sehr spannend.
Sie.
Es geht darum, dass sie Kind of Cruel diese Wörter hört und dann passieren so ganz viele komische Dinge und ihre Familie ist ganz komisch und so. Und mir hatten danach viele Leute geschrieben, dass sie den Titel dieses Buchs nicht verstanden hatten in der Folge und ob ich ihnen das bitte nochmal schicken könnte, weil sie die Synopsis so cool fanden. Deswegen ist meine Vermutung, dass es vielleicht manche von euch schon gekauft haben, schon gelesen haben oder es auch vorhaben. Deswegen, ich glaube, dass das vielleicht ein nettes Community-Buch sein könnte.
Genau. Wenn ihr also keine Spoiler wollt, dann sehen wir uns, hören wir uns in 2 Wochen. Bis denne, Antenne.
Bis denne, die Henne. Ciao, Kakao.
Und für alle anderen geht's jetzt rein in die Bücherdiebin.
Ejo. How dare you, Markus Zusack, wirklich. How dare you. Mein armes, kleines Herz. Mein armes, kleines Herz.
Das hab ich gestern müde im Zug fertig gelesen.
Oh.
Und du hast mir nur irgendwann schweigend so ein Tempo rübergereicht, weil ich natürlich geheult habe wie ein Kind zum Schluss.
Ich war so overstimulated, dass ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf hatte, volle Lautstärke gefühlt, dass ich bitte nichts in diesem Zug mitbekomme. Ich habe mein I wieder so nah vor meinem Gesicht gehabt, weil der Mann mir gegenüber die ganze Zeit mit seinen Fingern getippt hat, mich das extrem genervt hat. Und dann irgendwann bin ich so, was ist dieses Geräusch neben mir? Hier ist jetzt so,
na hier, dieses agitating noise.
It was I. Ich drehe mich um und der Reda ist so.
Na, ja. In die Bücherdieben geht's um
You
Liesel.
Know it. Ihr habt es wahrscheinlich
ja,
gelesen.
Ja, aber hört vielleicht ja an. Es geht um Liesel und es geht damit los, dass Liesel zu Pflegeeltern kommt, weil ihre Eltern wohl anscheinend Kommunisten sind.
Zumindest ihr Vater, da ist es genau. So ein bisschen...
Wir sind am Anfang der NS-Zeit und sie kommt zu dieser Pflegefamilie und von da an schauen wir uns ihr Leben an, so von, ich glaube, 10 oder 11 bis so 16. Mm. Und sie stiehlt immer wieder mal ein Buch.
Fun Fact. Ich habe es dir auch geschrieben.
Ja.
Mir haben das schon mehrmals Leute gesagt. Ich habe es immer wieder verdrängt oder vergessen. Ich dachte wirklich, bis ich das Buch wieder aufgepackt habe und am Anfang im Prolog direkt beschrieben wird, wann sie Bücher klaut.
Ja.
Weil ich wusste, es geht um die NS-Zeit. Ich wusste, es heißt die Bücherdiebin, dass sie Bücher von Bücherverbrennungen klaut und damit irgendwas macht und das dann irgendwie halt Leuten vorliest und dann so die Macht der Worte, blablabla.
Das passiert aber nur einmal.
Sie klaut wirklich nur ein einziges Mal ein Buch. Und ansonsten
die meisten klaut
gar
sie
nicht.
Aus der Bücherei von der Bürgermeisterin.
Und ich wusste das auch mal. Also,
ja.
Ich wusste es mal nicht, dann wusste ich es wieder und dann wusste ich es wieder nicht, ja, und jetzt weiß ich
es. Es ergibt auch Sinn, wenn das Bücherdiebin heißt und es geht um die Nazi-Zeit.
Oder?
Die spannende Erzählsituation ist ja, dass der Tod dieses Buch erzählt, was wirklich ein Kniff ist, den jetzt einfach nie wieder irgendjemand machen kann. Weil,
wo ich mich aber stellenweise auch gefragt habe, hat es das so dringend gebraucht? Ich glaube, es war cool, es war ein cooler Schnörkel, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so wahnsinnig...
Das denkst du 2025, als es rausgekommen ist, sind alle nuts gegangen.
Ja, natürlich, aber nein, aber auch da war das ja nur, weil es ein cooler Kniff war. Es hat für mich nicht genug zur Story beigetragen.
Doch, diese einzelnen Sätze manchmal... Als er sagt, im Krieg gab es so viele Männer, die denken, sie rennen auf andere Männer zu. Das stimmt nicht. Sie rennen alle zu mir.
Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so eine krasse Metaebene irgendwie. Ich glaube, man hätte da mehr reinziehen können.
Ja, bestimmt. Ich habe zwei Sachen gemerkt. Ich habe lang gebraucht, dieses Buch zu lesen. Nicht, weil es mir jetzt spannend ist oder weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil es scary ist, dieses Buch zu lesen. Mhm. In der Zeit, in der wir leben.
Ja.
Es ist viel zu nah, es ist zu doll und...
Und dabei geht es ja noch gar nicht mal so explizit über Machtübernahme.
Na, null.
Sondern es schwingt halt immer so ein bisschen mit und man ist so...
Ja.
Also ich glaube, es könnten Leute, die jetzt nicht so super informiert sind über die aktuelle Lage der Situation oder die sagen, passt doch alles, ist ja nur weitere Bundestagswahl, was da im Bundestag mit Merz und der AfD passiert, ist keine Ahnung. Ich glaube, es könnten Leute dieses Buch lesen und sagen, ja, es ist halt ein spannendes Buch über die NS-Zeit. Aber ich glaube, weil wir eben so politisch aufgeklärt und aktiv sind auch,
und was
dass halt es dann nochmal, dass die Bezüge dann uns logischerweise auffallen.
Ja, genau. Und weil halt so im Vordergrund diese ständige, leichte Angst ist, die wir auch haben, einfach gerade.
Die dieses Kind, also die Liesel ja gar nicht so doll hat, aber halt so mitkriegt. Also
sie kriegt mit, wie geflüstert wird, wie sie die Pflegeeltern unterhalten. Dann haben sie ja irgendwann diesen Juden versteckt im Keller und wissen nicht ganz, was da jetzt Phase ist und so. Also das hat es mir wahnsinnig schwer gemacht, dieses Buch zu lesen. Deswegen habe ich, glaube ich, so lange gebraucht. Das ist auch, warum ich nur E-Books gelesen habe, weil ja das mein physisches Buch war, das ich gelesen habe.
Ja.
Und
ich habe mich auch lange davor gedrückt.
Leider auch manchmal diese Einschübe haben meinen Lesefluss gestört.
Mhm. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, also wir haben es ja im Endeffekt dann doch als E-Book gelesen.
Ja,
dazu einfach sagen, damit
wir es gleichzeitig lesen können.
Stimmt, genau, weil es zeitlich, das war der Grund. Dass die auch einfach scheiße formatiert waren.
Ja,
diese Einschübe waren so scheiße formatiert.
Die Zeilenumbrüche waren wild.
Wirklich. Ich weiß nicht, was da das Problem war, aber stellenweise war so ein Satz...
Es war so ein Buchstabe nur in der nächsten Zeile.
Das ist aber auch gerade bei dem E-Book, was ich jetzt gerade lese, da war Chef getrennt, C-H-E, F, Strich, Bindestrich. Ich bin so, das ist nicht, wie man Chef trennt.
Ja, I don't know, man.
Und so ungefähr war das auch in dem Buch, dass dann wirklich so zwei Buchstaben oder so, also in der physischen Version sieht das deutlich besser aus.
Ja. Mir ist es dann irgendwann leichter gefallen, das zu lesen, ironischerweise, als sie dann so doll in der NS-Zeit waren, weil das dann vielleicht wieder weit genug weg war. I don't know.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, irgendwann...
Und weil dann die Geschichte natürlich auch Fahrt aufgenommen hat.
Ich glaube, das war dass bei
der
mir
eine junge Rudi heißt, weil mein Dad heißt so.
Rudi Schneider. Ich glaube, bei mir war es auch so, dass ich dann irgendwann, als ich tief drin war, dann war es eben nicht mehr eine allgemeingültige Geschichte über die NS-Zeit, sondern eben die Geschichte von Liesel.
Ja.
Aber ab und an habe ich dann kurz... hat mein Hirn einen kurzen Schritt nach hinten gemacht und nochmal drauf geguckt und ich war so, oh Gott.
Ja.
Und dann war ich so ganz schnell wieder so, nein.
Es geht um Liesel. Ja. Also es sind wirklich, ich habe ja von Zusak auch schon Der Joker gelesen, als Teenager, als es rausgekommen ist, und ich weiß auch, dass mich das wahnsinnig beeindruckt hat. Er schreibt wirklich wahnsinnig schön, da sind ganz, ganz tolle Sätze drin.
Mhm.
Max, der Jude, den die verstecken, der schaut die Bomben doch beim Fallen zu und sagt dann so, es waren Sterne, sie haben meine Augen verbrannt.
Ja.
Toll.
Ja.
dass er Liesel so dieses Buch macht, diese Parabel, die dann da drin ist, diese Bilder, die er gezeichnet hat. Ganz toll.
Ja, das sind einfach generell so viele Momente auch in der Geschichte, gar nicht so doll über die Schreibweise, sondern auch einfach über das, was er schreibt.
Ja.
Ich dachte,
und ich finde, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu können, weil ich war weder dabei in der NS-Zeit, noch war ich betroffen oder so. Aber ich finde, ich glaube, er hat die Zeit, wie es damals war, für quasi die normalen, in Anführungszeichen, Leute gut eingefangen, weil es einem eigentlich gar nicht so arg darum geht, wer ist jetzt Nazi, wer ist kein Nazi, wer ist in der Partei und wer nicht.
Schon auch, aber es geht vor allem darum, dass so die Kinder eingezogen werden, dass Angst da ist, dass sie nichts zum Essen haben, dass sie die Arbeit verlieren.
Aber es geht schon auch darum, wer ist Nazi und wer nicht und wer hat Vorteile und Nachteile. Also allein die Ladenbesitzerin, wo man nicht mehr einkaufen darf, wenn man nicht mit Hitlergruß reingeht, dass der Vater keine Aufträge mehr bekommt und sie deswegen in Armut leben müssen, weil er nicht in der Partei aufgenommen wird.
Aber ich finde, es ist ganz oft ist so dieses, es ist nicht so moralisch aufgeladen irgendwie.
Schon.
Ich finde nicht. Ich finde, es ist eher so, ja, mein Gott, das ist halt so.
Ich würde schon sagen, also ja, ich glaube, das ist aber auch, dass es nicht so doll moralisch aufgeladen ist, liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass es schwierig zu schreiben wäre. Ja. Also der Sohn von den Pflegeeltern führt ihr dann auch mit, mein Gott, wie heißt der Vater?
Papa.
Wie heißt er denn? Michael? Nee. Gott, der wichtigste Charakter und das fällt mir nicht mehr ein. Egal. Führt ihr auch
Saumensch.
Mit, nein, das ist ja sie.
alles an Saumensch. Hey, die Mutter sagt zu euch, ständig Saumensch.
Rosa und Jesus Maria, egal, sie führt ja Mama und Papa. Nein, wie ist er denn?
Du, jetzt weiter nicht so.
Der Sohn führt ja mit ihm auch eine Diskussion. Also ich glaube, es ist schon moralisch aufgeladen, aber gleichzeitig kann man, glaube ich, als Autor nach der NS-Zeit, der ein Buch schreiben möchte, das kritisch über die NS-Zeit berichtet, nicht sagen, diese Debatte so moralisch führen, weil sonst müsste er ja sagen, Hitler ist der Größte, Hitler ist der Tollste.
Ja.
Und ich verstehe, dass man das als Autor nicht machen möchte.
Ja.
Dass man, auch wenn man die Worte nur Charakteren in den Mund legt, die in dem Fall wahrscheinlich die Überzeugung hätten.
Ja, okay, das stimmt.
Verstehst du, wie ich meine? Also ich würde schon sagen, dass es moralisch aufgeladen war, dass zum Beispiel Frau Lindner ja auch, die Ladenbesitzerin auch, weißt du, an die erinnere ich mich noch, aber nicht an den Vater, was ist denn los? Dass die eben ganz oft gesagt hat, dass er der Größte ist und bliblablub. Ich glaube, also, ja.
Hans Hubermann ist
Jesus
der Name.
Jesus Maria.
Rosa Hans, und Hans.
Rosa, Hans und Liesel. Genau. Rudi und Tommy und Frau Lindner. Wirklich an alle anderen habe ich mich erinnert.
Dass du eigentlich Deutscher hörst. Hilarious.
Ganz toll. Vor allem noch Franz, oder? Ernst? Ernst oder Franz?
Das ist jetzt wirklich egal.
Das schaue ich jetzt aber auf jeden Fall auch ein sehr deutscher Name.
Ja. Es ist ein sehr, sehr tolles Buch. Ich verstehe, warum das alle haben, warum das alle gelesen haben. Ich verstehe es, warum es verfilmt worden ist. Der Film wird mich interessieren tatsächlich, wie das gemacht wird.
Ja.
Ich glaube, was ich gemeint habe vorher, ist, dass der Vater zum Beispiel ist ja kein Nazi. Er ist sehr aktiv kein Nazi. Er hat einen Juden versteckt im Keller.
Ja, ich weiß, er wird irgendwann sehr aktiv kein Nazi. Anfangs ist er nur so.
Genau. Aber es geht eben nicht darum, er erklärt, es wird an keiner Stelle, wird sie hieks sitzen und wir sagen, hey Liesl, jetzt pass mir auf.
Ja, voll.
Der ist evil, wir wollen das nicht, wir stellen uns da dagegen, wir sind gegen das Regime. Sondern er ist einfach so, ich hab ein Versprechen gegeben und das holt dir jetzt ein.
Ja.
Und du darfst es niemandem erzählen.
Ja, voll.
Ich das glaub, morni. Ja, es ist nicht so, eben nicht so dieses, wer ist Nazi und wer ist nicht, wer ist böse und wer ist gut, sondern du kannst da leider nicht mehr einkaufen, weil die möchte, dass wir den Hitlergruß machen und das wollen wir nicht.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, weil die Familie einfach so ein... Oh je. Ich habe gerade meine Flasche umgestoßen. Es ist nur ein paar Tropfen raus. Okay, dass diese Folge geht, ob ich alles schief. Wir sollten nicht länger als eine Stunde aufnehmen.
Wirklich
das führt irgendwann dazu, dass alles irgendwie...
Es war schon vor der Stunde.
Ja.
Wild.
Egal. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass mehrere Dinge in einer Folge schief gehen. Anyhow. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Familie Steiner und die Familie Hubermann, also die zwei, um die es hauptsächlich geht, ja nicht super aktiv im Widerstand sind, ja, aber jetzt auch nicht super dolle Fans sind,
ja,
sondern einfach so ein bisschen neutral durch die Gegend schippern.
Das sind normale Leute einfach.
Genau, aber ja, ich, ja. Aber ich würde sagen, gleichzeitig, dadurch, dass sie eben nicht so aktiv im Widerstand sind oder ihn so doll scheiße finden, ich glaube, sie finden ihn schon scheiße, ich glaube, es ist schon auch irgendwo moralisch aufgeladen, aber die Debatten führen sie nicht mit ihrer Tochter.
Genau.
Also ich glaube, sie führen die Debatten schon untereinander.
Ja.
Und Hans und Rosa würden sich, glaube ich, schon sagen, sie finden es total doof und es soll bitte nicht.
Ja.
Gleichzeitig vermute ich auch, dass sie so eine Art Auswegslosigkeit auch immer wieder sehen. Dass es auch gar keinen Sinn macht, sich jetzt darüber zu unterhalten, dass sie das blöd finden.
Die Geschichte spielt ja an einem sehr, sehr kleinen Ort, der einfach wurscht ist.
Ja, voll.
Also so, der ist nicht... Voll. Nicht wichtig für die deutsche Geschichte oder so. Sie haben nur, manchmal gehen eben so Züge an Juden und Jüdinnen da durch auf dem Weg nach Dachau.
Ja.
Ist natürlich auch wieder hittet, weil wir da natürlich waren mit der Schule in Dachau. Wir werden nie vergessen, wie mein fucking Geschichtslehrer, wir fahren da ja extra im Winter hier, da wird mir die 10. Klasse nicht fahren, im Winter, damit es möglichst unangenehm ist.
Was aber auch, also
wichtig,
find, ja, voll
wichtig und wichtig. Und wir fahren da hier.
Ich glaube auch gar nicht, ganz kurz, ich glaube auch gar nicht so doll, dass die Kinder da eine möglichst schlechte Zeit haben, sondern weil es einfach für jugendliche Hirne unbegreiflich sein muss, an einem sonnigen Tag, wo schönes Wetter ist, wo man vielleicht noch ein Eis isst, dann durch diesen Ort zu laufen.
Ja, voll. Also, es gibt mega Sinn, es ist richtig schlau, dass wir da im Winter hier von unser fucking Geschichtslehrer sich die ganze Zeit drüber beschwert, wie kalt ihm ist und wie unangenehm. Und ich habe mich irgendwann umgedreht. Ich mit 15. Und war so, das Herr, sowieso.
Wirklich, das ist wirklich nicht okay.
Es ist unmöglich, dass sie das jetzt gerade sagen. Ich weiß, sie sind schon zum 100. Mal da, aber es ist ihr fucking Job.
Ja.
Und dann habe ich ihm, richtig unangenehm, ich habe ihm seine Jacke zugemacht. Ich habe ihm seine Jacke zugemacht und ich habe ihm seinen Schal an mir rum so und habe dann gesagt, hat Ihnen Ihr Mama nicht beigebracht, wie man sie richtig anzieht, wenn es kalt draußen ist?
Jesus.
Und dann hat mir danach eine andere Geschichtslehrerin die Schulter getätschelt. Ich war so sauer, weil natürlich alle wahnsinnig ergriffen waren. Ah, zu Recht.
Ja, yeah.
So.
Und also klar,
der Vollidiot.
Ist auch normal, dass man irgendwann abstumpft, aber trotzdem
halt
sollte
Fresse.
Man den Respekt haben, sich auch schlecht zu fühlen, dass man da abstumpft und das dann gerade als Geschichtslehrer zu hinterfragen
halt die Fresse,
und sich zu denken, ist es gut, dass ich gerade abstumpfe?
Ja.
An
Why
diesem
don't
Ort.
I feel bad, huh?
Maybe I shouldn't.
Ja.
Naja, Bücherdiebin.
Es ist wirklich ein tolles Buch. Also als Jugendliche,
das,
ich wäre die ganze Nacht wach geblieben und hätte es fertig gelesen.
Ja.
Natürlich.
Ich glaube, ich hätte auch Rotzenwasser geholt.
Natürlich.
Ich glaube auch, dadurch, dass es ja ein Jugendbuch ist, ich glaube, ich wurden auch viele Dinge nicht so moralisch aufgeladen oder so explizit genannt, weil die Handlung an sich
reicht,
drastisch genug ist.
Ja.
Also ich glaube, wenn da jetzt noch politische Dimensionen reingezogen worden wären, wie viele Menschen tatsächlich, welche Pläne Hitler hatte und international, blablabla, ich glaube, das wäre zu viel geworden.
Ja.
Ich glaube, so ist es genau richtig schlimm.
Ja, voll.
Aber noch in einem Rahmen, dass ein Kind es verarbeiten kann oder ein Jugendlicher.
Ja. Und bei mir war es dann eben an der Stelle vorbei, wo halt einfach die ganze Familie stirbt.
Ja.
An dem Punkt.
Und das hat mich erinnert an Im Westen nichts Neues.
Mhm. Weil es eigentlich an dem Moment, wo sie waren, niemand wird uns bombardieren, it's fine. Und
Jokes
dann passiert es doch. Und bei Im Westen nichts Neues ist ja genau, das ist ja der Krieg sogar so schon vorbei.
Ja, voll.
Als der dann stirbt.
Voll.
Und ich finde es so lustig, weil der Tod erzählt uns das ja zu Beginn des Kapitels.
Sie werden alle sterben.
Ja.
Es ist ja auch ganz am Anfang, sagt er ja schon, dass Liesel irgendwann die kalte Wange von Rudi küssen wird.
Ja.
Ich bin die ganze Zeit so, wann passiert's? Und dann hat man es irgendwie trotzdem für einen kurzen
Natürlich
Moment
hat vergessen. Zwischendurch.
Also auch zwischen der Tod sagt, sie werden bombardiert und sie sterben alle. Und gefühlt 30 Seiten später...
Voll.
Sie werden bombardiert und sterben alle.
Ja.
Hat man es kurz wieder so ein bisschen vergessen oder auch einfach, weil man den genauen Zeitpunkt nicht weiß, so ein bisschen verdrängt?
Oh. Ja.
Also das, ich glaube, das hat, also da saß ich noch im Zug, da habe ich mich, glaube ich, noch ein bisschen zusammengerissen, wo es bei mir dann zu Hause vorbei war, war wirklich gegen Epilog, wo dann Max aus dem Konzentrationslager zurückkommt. Ich war so, oh Gott sei Dank, wirklich Gott. Zumindest eine Sache, die irgendwie gut ist. Und natürlich, also dieser Mann ist traumatisiert für sein Leben. Müssen wir nicht drüber reden. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End. Liesel hat alle ihre Freunde, ihre Familie verloren. So, obviously, it's not a happy end. Aber, und ich glaube, es ist auch wichtig, dadurch, dass es ein Jugendbuch ist, dass es so diesen einen glücklichen Moment noch gibt.
Und dass irgendwie also gezeigt wird, es hat für Liesel auch ein Leben danach gegeben.
Voll.
Weit weg, aber sie war noch mehr happy.
Ja, und sie ist alt geworden. Ja. Also sie ist als alte Frau gestorben. Ja.
Ja.
Also ich sag's, wie es ist, wirklich, wäre das als Jugendliche, hätte ich das als Jugendliche gelesen, ich hätte es in einem Zug durchgelesen, ich wäre die ganze Nacht wach geblieben.
Wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Da habe ich aber auch so Kunstkniffe so viel geiler gefunden, als ich das jetzt finde. Natürlich, wenn man sie da als Jugendliche komplett
rein, weil das ja auch in Jugendbüchern eskaliert. Das erste Mal ist, dass man Kunstkniffe mitbekommt.
Ja, voll.
Also in Kinderbüchern passieren die ja so selten, dass es dann als Jugendliche natürlich doppelt hittet, wenn dann der Tod der Erzähler ist. Man ist so, oh mein Gott, das habe ich noch nie gelesen.
Ja, tolles Buch.
Ja. Einzige Kritik, sie hätten den Tod als Erzähler noch ein bisschen mehr nutzen können. Aber okay. Deswegen, da habe ich mich stellenweise gefragt.
Was ich einen wahnsinnig schönen Kniff gefunden habe, ist, dass er ja am Anfang sagt, er hat Liesel dreimal gesehen.
Mhm.
Und ich war dazwischen dann immer so, aber woher weißt du das dann alles?
Ja, ja.
Wenn du doch gar nicht dabei warst, wieso weißt du das dann? Und er findet aber halt zum Schluss ihr Buch, das sie über ihr Leben geschrieben hat, und er gibt es ihr bei ihrem Tod wieder.
Ja. Ich denke, es ist wie das, das mitnimmt. Irgendwie. Also, wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir es ja von unsympathischen Protagonistinnen oder unsympathischen ErzählerInnen und haben so gescherzt, ja, als nächstes sehen wir die Bücher, dem ist der tote Erzähler, haha, let's see how sympathisch he is.
Er ist sympathisch.
Und ganz viele Leute haben kommentiert, wir finden ihn super sympathisch als Erzähler. Und er ist wirklich sehr sympathisch.
Wirklich, aber dieser Satz mit den Soldaten, der hat mich wirklich gekillt.
Ja, auch dass er meinte, der Krieg ist sein Arbeitgeber.
Ja.
Toll.
Ja.
Toll. Toll, toll, toll.
Ja, so irgendwie der Krieg ist so der Vorgesetzte, der sagt, und jetzt aber nur mehr, und jetzt aber nur mehr, und er weiß einfach gar nicht mehr, wie er es schaffen soll.
Ja.
Aber dass er quasi, dass er die Leute küsst.
Mhm. Die Seelen entlässt und dann die Farben sieht und so. Ja.
Find die alles ganz, ganz toll. Ja.
Wow.
Gut.
Gute Laune Buch.
Jetzt erstmal wieder. Na, ich lese ja gar nichts Nettes zurzeit. Ich lese jetzt 3,30 Meter
von
Jacqueline Scheiber. Nett ist
auch
anders.
Auch ein bisschen tot.
Ja. Aber da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ich lese dumme Thriller.
Toll.
10-Minuten-Thriller fand ich ganz clever zum Einschlafen.
Ja.
Oder für Busfahrten oder so.
Ja.
Ich heute,
ach, das ist als E-Book. Ich habe gedacht, das ist als Hörbuch.
Nee, E-Book.
Oh, oh.
Captain.
Kater macht Radbatz. Das ist das Zeichen für uns, aufzuhören.
Die Folge war wahnsinnig lang. Wir hören uns in 2 Wochen mit einer Special-Folge.
Special-Themenfolge.
Special-Themenfolge. Wir werden noch nichts verraten.
Spoiler, aller guten Dinge sind 3.
Denkt mal drüber nach.
Oh.
Denkt mal drüber nach.
Bye-bye.
Der Captain kriegt sein extra Mic die ganze Folge.
Na, wie fandest du das Buch?
Tschüssi.